Eine Halbzeit HSV, der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcastpartner, der sich auf den Rechtsstreit mit dem Helmstedter SV um das Kürzel HSV vorbereitet. Moin, Ben.
Moin, Tim. Nachdem ich den Heider SV ja schon erfolgreich im Namensrechtsstreit besiegen konnte und viele Grüße gehen natürlich auch nach Hannover, ist jetzt tatsächlich der Helmstedter SV dran, du hast recht.
Vielleicht kurz ein bisschen Einordnung für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Hansa Rostock, ich weiß nicht, ob sie den 1. haben, auf jeden Fall FC Hansa Rostock, streiten sich aktuell um das Kürzel FCH, sogar gerichtlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde die ganze Situation sehr amüsant von außen betrachtet.
Ja, auf jeden Fall. Bei den Kollegen vom NDR gab es auch einen Kommentar zu dem Thema, den ich einigermaßen lesenswert finde. Thema HSV, nur der HSV, es gibt nur einen HSV, stimmt natürlich auch nicht. Ne? Du weißt das als Hannoveraner sehr gut. Hier gibt es, wie gesagt, auch in Schleswig-Holstein den Heider Sportverein, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, von 1925. Man sagt dann immer so, der große HSV, der kleine HSV, der ganz kleine HSV. Wir sprechen, glaube ich, heute über einen HSV, der am letzten Wochenende nicht ganz so groß war, oder?
Nee, und irgendwie auch alles hat vermissen lassen, wofür man eigentlich in den letzten Wochen so gelobt wurde, oder nicht? Also ich fand, es war kein Zug nach vorne da. Letzten Wochen war es ja viel, es ist Zug nach vorne da, aber die Chancen werden einfach nicht genutzt. Dortmund jetzt mal ausgeklammert, weil da war klar, dass wenig Zug nach vorne kommen wird. Die Intensität der HSV-Spieler wurde halt auch gelobt. Die fand ich war auch nicht da gegen Augsburg. Also ich muss es hier mit den Worten des Philosophen Thomas Tuchel sagen, das war technisch, taktisch und mental ein einziger Defizit. Oder wie siehst du das, Ben?
Ja, ich meine, der Satz disappointed but not surprised ist ja so ein Satz, der in der Netzkultur immer wieder vorkommt. Ich muss sagen, ich war nach dem Spiel schon enttäuscht, aber ich war auch überrascht. Denn ich war doch davon ausgegangen, dass die Mannschaft weiter ist und dass der HSV gute Chancen haben müsste, dieses Spiel zu gewinnen. Es war eines der Spiele, in denen du als Aufsteiger einfach da sein musst. Das haben wir im Vorfeld auch besprochen. Das sind die Spiele, in denen du schon vor der Saison sagst, da darfst du eigentlich nicht leer ausgehen. Vielleicht ein Punkt, aber bitte nicht verlieren. Und gerade mit Blick auf das Programm, das jetzt noch folgt, wäre das auch wichtig gewesen, genauso wie das schon gegen Wolfsburg war. Aber der HSV ist leer gegangen und das in meinen Augen auch völlig verdient. Und wenn es, auch wenn es am Ende ein knappes Ergebnis war. Und das Trainerteam muss sich Lösungen einfallen lassen, weil wenn die Auftritte sich so abspielen, wie das jetzt in Augsburg der Fall war, dann wird das ganz schwer.
Ja, du sagst es, völlig verdient, auch gerade wenn man sich die Anfangsphase anguckt, ne, wo die Augsburger, wo man als Hamburger schon froh sein kann, dass man nicht mit 0-2, 0-3 in dieses Spiel startet, weil es wäre völlig verdient gewesen. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen, ja, es ist ein bitterer Geschmack, dass man keinen Punkt mitgenommen hat, aber es ist, wie du sagst, völlig verdient. Also Augsburg hat mehr gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja, und vielleicht ist das so der eine Hoffnungsschimmer, an dem ich mich gerade noch halte, der mich nicht total paniken lässt, weil man zur Wahrheit gehört auch, der HSV steckt kilometertief im Abstiegskampf drin und hat es jetzt mehrere Wochen in Folge nicht geschafft, Patzer von Konkurrenz, gerade von Heidenheim und St. Pauli, oder Mainz 05 auszunutzen, um da ein gewisses Punktepolster sich aufzubauen, sondern das Punktepolster ist nach und nach immer weiter geschrumpft, wenn man ehrlich ist. Und das Einzige, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, bevor wir jetzt in Spielbesprechung kommen, Ben, ist wirklich aktuell noch dieses Trainerteam, weil sie mir zumindest in der Zweitligasaison in einer auch schwierigen Phase kurz vor Ende der Saison gezeigt haben, dass sie aus der Mannschaft irgendwie was rausholen können, wenn die Mannschaft nicht ganz da zu sein scheint auf dem Platz. Und ich hoffe einfach, du sagst es, sie sind gefordert und ich hoffe einfach, dass ihnen das nochmal gelingt, wenn ich ehrlich bin, jetzt in der aktuellen Phase.
Ich meine, Melli Polzin hat nach dem Spiel gesagt, dass er Dinge vermisst hat, die eigentlich nicht verhandelbar sind. Das finde ich ist schon eine relativ deutliche Kritik. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass er mit Königsdörfer wieder angefangen hat, dass er wieder Vieira und Lokonga zusammen auf dem Platz hat. Das hat wieder nicht funktioniert. Und ich glaube, es braucht jetzt einfach den nächsten Schritt in der Entwicklung, die man sicherlich in den letzten Wochen gesehen hat. Aber gerade dafür, dass der HSV so viel auch auf diese Entwicklung pocht, ja auch in der Kommunikation, die der Verein selbst nach außen fährt, war das in Augsburg ein Schritt in die komplett falsche Richtung, ne? Und ich sehe es wie du. Ich glaube nach wie vor, dass man dieses Trainerteam nicht abschreiben sollte. Ich glaube, dass sie das auch sehen. Aber ich glaube, dass die Alarmstufe Gelb da jetzt zumindest schon mal leuchten sollte bei den dreien, die es ja sind.
Ja, finde ich vollkommen richtig formuliert. Hoffen wir einfach mal. So, gehen wir mal rein. Was ist deine Schlüsselszene?
Ja, für mich ist es dieses Tor von Anton Kade. Muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, dass der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Der hätte nach 5 Minuten schon das 1:0 für Augsburg erzielen können, ist da an einem wirklich grandios haltenden Daniel Heuer-Fernandes gescheitert. Und ich finde es so bezeichnend, weil es eigentlich ein Tor war, das sich jetzt nicht unbedingt angedeutet hat. Die zweite Halbzeit war eher so ein bisschen bieder von beiden Seiten. Es ist nicht mehr so richtig viel passiert, nachdem ja in der ersten Halbzeit sehr viel passiert ist. Und dann fällt dieses Tor auch eigentlich durch einfache Mittel, ne? Es ist so ein langer Ball auf den Janulis da raus und auch die Flanke. Man fragt sich, warum ist keiner bei Kade? Warum läuft er da so frei ein? Und man muss sagen, Daniel Fernandes war an dem Ball ja auch nochmal dran. Ist es für mich der Schlüsselmoment, weil es für mich so bezeichnend ist, wie einfach dieses Tor dann am Ende doch gefallen ist. Und wir haben es gesagt, es ist auch nicht unverdient gewesen, dass es gefallen ist. Ne? Es vielleicht in der Phase hat sich nicht abgezeichnet, aber insgesamt auf das ganze Spiel gesehen muss man sagen, dass Kade das Ding da reinmacht, das geht schon in Ordnung. Und der HSV verliert dieses Spiel dann dadurch und deswegen ist es für mich der Schlüsselmoment des Spiels.
Ja, nachvollziehbare Wahl. Ich finde, man findet bei diesem Tor, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, heute sogar nochmal direkt vor der Folge extra nochmal angeschaut. Ich finde niemanden von HSV, von den Spielern in dem Moment in der Situation, der irgendwie seinen Job richtig macht. So hart muss man da wirklich ins Gericht gehen. Da, Heuer Fernandes mache ich doch den wenigsten Vorwurf, was soll er machen, so, weil Torunariga ihm ja auch gefühlt auf der Linie vor die Beine läuft. Aber kein Verteidiger vom HSV sieht gut aus. Auch nicht Vuschkovic, den ich sonst ja immer sehr lobe und sehr schätze, du ja auch. Alle sehen schlecht aus in der Situation. Ich glaube, so kann man es ehrlicherweise zusammenfassen. Und es ist dann irgendwie so, das Spiel war gerade auf einem Punkt, wo man das Gefühl hatte, okay, vielleicht kippt es ein bisschen zum HSV, vielleicht pendelt sich jetzt auch in so einem 0-0-Spiel ein, was der HSV ja auch schon echt ein paar Mal hatte dieses Jahr. Und dann kriegst du es so aus der Hand gerissen, so auch so selbst verschuldet, ehrlicherweise, es gehört so weit dazu. Das ist schon bitter. Deswegen auch auf jeden Fall gute Wahl zur Schlüsselszene.
Was ich vielleicht dazu noch sagen möchte, es soll nicht der Eindruck entstehen, als würde ich jetzt sozusagen die Niederlage auf diese eine Szene reduzieren wollen. Also es waren ganz viele andere Szenen dabei, die auch wirklich schlecht waren und in denen man, also in denen das Tor auch hätte fallen können, die vielleicht sogar wahrscheinlicher waren, dass sie zum 0:1, zum 1:0 führen. Und aber das ist einfach, wie du gesagt hast, es war so bezeichnend, weil da irgendwie nichts zusammengepasst hat, auch in der Rückwärtsbewegung nicht. Wir sprechen so viel über die Offensive, die nicht funktioniert. Da hat es auch in der Defensive einfach, das lief einfach überhaupt nicht zusammen.
Ja, das stimmt. Kommen wir mal zu meiner Schlüsselszene. Meine Schlüsselszene ist deutlich davor, nämlich in der 42. Minute, weil das so die einzige Großchance für den HSV war, ehrlicherweise in dieser Partie, oder das, was einer Großchance am nächsten kommt. Man muss dazu sagen, der HSV war absolut torungefährlich. Das ganze Spiel, selbst nach der gelb-roten Karte gegen Kevin Schlotterbeck, war der HSV absolut torungefährlich. Da muss man wirklich hart ins Gericht gehen. Aber in dieser 42. Minute landet ein Ball irgendwie durch Pingpong im Strafraum vor den Füßen von Rentschford Königsdörfer, der vielleicht auch ein bisschen nicht damit rechnet und auch überrascht ist. Das gebe ich ihm. Aber Fakt ist, er reagiert auch ein bisschen falsch. In seiner Körperhaltung, in seiner Reaktion vielleicht auch ein bisschen zu langsam, kann dann nur nach dem Ball so ein bisschen herstochern und der wird dann geklärt. Und ich habe zumindest das Gefühl, hätten wir hier einen Torjäger in der Position auf dem Platz gehabt, à la Davy Selke letztes Jahr oder in den Jahren davor von Robert Glatzel, dann sehe ich hier zumindest eine deutlich höhere Chance, dass der schneller reagiert, dass er diesen, man sagt ja immer so, diesen ominösen Torriecher hat. Aber es ist ja einfach auch so ein, wie lese ich Spielsituation in meiner Position. Ich glaube, das hat nochmal unterstrichen, was ich auch nach dem Spiel hier geschrieben habe. Der HSV braucht einen neuen Stürmer im Winter. Da haben wir letzte Woche ja auch schon drüber geredet. Und ich bleibe dabei, du brauchst jemanden, der in dieser Situation denkt wie ein Neuner, handelt wie ein Neuner und sich bewegt wie ein Neuner, weil Königsdörfer, und das mache ich ihm nicht zum Vorwurf, aber hat mir mal wieder gezeigt in dieser Situation, dass er nicht, dass er kein Neuner ist. Weil ich bleibe dabei, wenn hier das 1-0 fällt, gewinnt der HSV wahrscheinlich sogar das Spiel, wie es sich bis dahin in dieser Halbzeit entwickelt hat, ehrlicherweise. Von der hohen Druckphase der Augsburger mit vielen guten Chancen zu dem Punkt, dass der HSV nach und nach die Kontrolle übernommen hat. war das hier für mich die größte Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, die der HSV am Ende dann doch sehr kläglich oder sehr einfach vergibt. Und deswegen ist das für mich die Schlüsselszene.
Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich meine, das wäre für Augsburg auch moralisch bitter gewesen, ne? Du läufst die ganze Zeit an, verballerst eine Großchance nach der nächsten, da wird das Tor noch zurückgepfiffen, kriegst du kurz vor der Pause dann vielleicht das 0:1. Das hätte sicherlich irgendwas auch mit den Köpfen der Augsburger gemacht. Und du hast recht, ne? Also von Entschlossenheit ist da keine Spur und vielleicht rechnet er nicht damit, aber wie sagt man so, du musst als Stürmer vielleicht auch ein bisschen damit rechnen, dass du dann da in die Situation kommst, das Ding ins Tor zu drücken.
Ja, und ich komme nochmal, ich sage nicht, dass er die Lösung gewesen wäre. Diese Diskussion möchte ich nicht aufmachen. Aber mir hat ein Davy Selke letztes Jahr einfach von seiner Mentalität immer das Gefühl gegeben, dass der ein Tor schießen wollte. Und genau so ein Spieler, wie gesagt, ich will die Selke-Diskussion nicht aufmachen, aber genau so ein Spieler, der zumindest Bock hat, Tore zu schießen, den brauchen wir aktuell und den sehe ich nicht. Weil Robert Glatzel ist mir zu verunsichert und Rensford Königsdörfer ist kein Goalgetter. Ich bleibe dabei. Jetzt wollen wir aber trotzdem mal ein bisschen positiv werden, Ben. Auch in viel Negativität steckt immer irgendwo was Positives drin. Wer ist denn dein, oder beziehungsweise ich kann es glaube ich so einleiten, wer ist denn unser Spieler des Spiels?
Ja, Daniel Heuer-Fernandes, der im Grunde alleine dafür gesorgt hat, dass das Spiel beim Stand von 0:0 in die Halbzeit gegangen ist. Er hat in der fünften Minute wirklich sensationell gegen Kade gehalten, das habe ich eben schon gesagt. Er hat dann nach rund 20 Minuten fast noch sensationell gegen Kömür gehalten. Mit den Füßen war das so. Ein Schuss wirklich so aus 10 Metern, 10, 11 Metern. Der muss eigentlich rein. Er hat dann danach auch nochmal kurz gegen Janulis gehalten. Und ja, es ist irgendwie bitter, dass diese gute Leistung dann am Ende nicht mal mit einem Punkt gekrönt wurde oder mit einem Punkt belohnt wurde für ihn persönlich. Er ist im Grunde der Einzige für mich, der an dem Tag das Niveau hatte, dass es einfach braucht in der Bundesliga. Was hast du zu ihm zu sagen?
Eigentlich kann ich mich nur dir anschließen. Also ich habe auch relativ wenig aufgeschrieben, weil es relativ klar ist für mich. Er verhindert mit seinen Paraden einfach, wie gesagt, einen frühen, deutlichen Rückstand. Ist danach auch wirklich präsent und hat dann am Ende ja sogar noch Pech, muss man ehrlicherweise sagen, dass er kein Kopfballspieler ist in der letzten Minute, weil wenn er da, so frei wie er da zum Kopfball kommt, in der 90. Wenn er den über die Linie drückt, dann ist er für mich der Held der Woche. Also wirklich, dann reicht Spieler des Spiels schon gar nicht mehr. Aber dafür ist er nicht angestellt beim HSV, deswegen will ich ihm das hier um Gott nicht vorwerfen. Das hast du ja höchst selten, dass Torhüter dann da mal in so einer Situation erfolgreich sind. Ich würde aber auch ihn hier nennen, weil ich es sehr gut fand, wie er reagiert hat am Sky-Mikro nach diesem Spiel. Weil ich schon so ein bisschen Sorge hatte, dass jetzt wieder der HSV verfällt in dieses, wir reden es uns irgendwie schön und es ist halt passiert und steckt man nicht drin. Und dieses Interview plus das Interview von Merlin Polzin und auch das Gesicht, was Merlin Polzin von Anfang an in diesem Interview gezogen hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, also Merlin Polzin hat geguckt, als ob man ihm als Kind die Geschenke unterm Weihnachtsbaum weggenommen hätte. So hat dieser Mann geguckt und das gibt mir einfach das Gefühl, wenn Führungsspieler und Trainer ansprechen, dass das nicht gut war, dass da wenigstens nichts beschönigt wird in der Mannschaft. Und das ist schon mal wichtig. Natürlich muss dann jetzt auch eine Reaktion folgen, aber ich finde es wichtig, wenn Führungsspieler dann auch ehrlich sind und das ist nicht immer populär. Das haben wir schon an anderen Stellen gesehen, wenn Führungsspieler mal auf den Tisch hauen. Aber ich finde es wichtig, dass das auch mal gemacht wird und dass nicht immer so eine Lethargie entsteht, sich alles schön zu reden. Oder wie siehst du das?
Ganz genau so. Ich meine, gerade beim HSV tendiert man ja auch eher dazu, das sich mal vielleicht ein bisschen schöner zu reden, als es ist. Am Tag nach dem Spiel ist auf der HSV-Homepage so ein Text veröffentlicht worden. Ich glaube, anlässlich der 11 Spiele, die jetzt absolviert worden sind, ein Drittel der Spiele in dieser Saison ist vorbei. Und da ist dann nochmal auf diese Entwicklung gepocht worden. Ich denke mir so, ja, das kann man machen, aber war irgendwie vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt, nach so einem Spiel nochmal darauf hinzuweisen, dass man sich ja entwickelt hat, vielleicht seit dem Pauli-Spiel oder seit dem Spiel gegen Gladbach. Meiner Meinung nach war das Spiel gegen Augsburg spielerisch das schlechteste Spiel seit dem Pauli-Spiel. Ja, irgendwie ein komischer Zeitpunkt darauf nochmal hinzuweisen und da auch nach außen zu signalisieren, wir sind damit nicht zufrieden und das ist nicht unser Anspruch. Hätte ich genauso gemacht, finde ich dann auch gut.
Ja. Wer ist denn dein Low-Performer des Spiels?
Für mich sind es zwei, Fabio Vieira und Albert Zambilokonga. Hat folgenden Hintergrund. Wenn man an die beiden den Maßstab anlegt, dass sie als sogenannte Unterschiedsspieler mit ja, ihren ohne Zweifel vorhandenen individuellen Fähigkeiten in Spielen wie gegen Heidenheim, wie gegen Augsburg Momente kreieren sollen, die den HSV von solchen Gegnern, ich sag mal, aus dem unteren Tabellensegment oder aus der direkten Konkurrenzzone abheben, muss man einfach sagen, dass sie diesen Ansprüchen nicht nachgekommen sind in dem Spiel. Ne? Also wir haben zum einen Vieira, der mit dieser Position auf dem rechten Flügel offensichtlich fremdelt. Er hat sich dann immer doch sehr in die Mitte orientiert, dafür auf dem linken Angriffsflügel der Augsburger sehr viel Platz gelassen, aber Guchelaşvili zu oft alleine sind, die Augsburger sind oft über diese Seite gekommen und da war der HSV zu anfällig. Die Vorbereitung des Tores fällt auch über diese Seite. Zambilokonga in meinen Augen, ja, hat es nicht geschafft, das Spiel aus der Mitte anzukurbeln, wie es möglich gewesen wäre. Klar, Augsburg ist eine Mannschaft, die auch über die Mitte viel macht, die die Mitte auch überlädt. Das haben wir auch in der Vorbesprechung angesprochen. Aber irgendwann ist alles über Dompé gelaufen. Da wirst du halt als Mannschaft auch entschlüsselbar. Ne? Und wie gegen Köln, ich habe es gerade eben schon angedeutet, hat das mit Vieira und Zambilokonga auf dem Platz gemeinsam eher unglücklich gewirkt. Und deswegen sind sie jetzt hier für mich die Low-Performer aus einer Performance. Aus der man insgesamt hätte man hier sehr viele Spieler nennen können, sage ich mal. Und aber gerade weil die Erwartungen doch bei den beiden andere sind und wenn sie gemeinsam auf dem Platz spielen, da hätte ich mehr erhofft.
Ja, nachvollziehbare Wahl. Kann ich vor allem auch nachvollziehen, weil ich 50% deiner Wahl hier auch stehen habe, nämlich Fabio Vieira, auf den habe ich mich jetzt konzentriert. Der schien einfach wirklich, du hast es schon gesagt, mit dieser Rolle auf dem rechten Flügel sehr zu fremdeln. Ich finde, wichtiger Punkt ist auch das, was du angesprochen hast, dass das nicht zu funktionieren scheint, leider mit Sambi und Vieira zusammen. Das haben wir jetzt leider oft genug gesehen. Man muss sich da vielleicht wirklich für einen entscheiden und den anderen von der Bank bringen. Das war jetzt mal eine Fehlentscheidung von Polzin mal wieder. Ich hoffe, dass er daraus lernt. Er ist ein junger Trainer, er muss diese Fehler auch machen dürfen. Aber das war einer und den muss man auch klar benennen. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich kann mich an gar keine gute Offensivaktion von Vieira erinnern, dieses Spiel. Er war wirklich blass. Vielleicht muss man ihn dann wieder nächstes Spiel auf diese 10er-8er-Position schieben und Sambi dafür auf die Bank packen, weil ich bleibe dabei, dass Vieira am Ball der beste Spieler ist, den wir haben und dass der auch spielen sollte. Aber auf dem rechten Flügel scheint er einfach nicht in sein Spiel zu kommen. Das scheint nicht seine Position zu sein. Er spielt diesen rechten Flügel wahrscheinlich, oder so wie es auch auf mich wirkte, ganz anders als ein Ryan Philippe das spielt. Und Ryan Philippe, da kommen wir gleich auch nochmal zu, kann ich schon mal spoilern, der wirkte da wieder viel natürlicher, als er dann wieder auf dem rechten Flügel war. Deswegen meine Wahl hier fällt auf Fabio Vieira. Jetzt wird spannend. Hast du einen Aufsteiger in der Niederlage oder hast du einen Absteiger in der Niederlage gefunden?
Ja, ich habe einen Absteiger und ich habe es mir jetzt relativ einfach gemacht. Ich habe mir jetzt einfach mal die gesamte Mannschaft genommen, mit Ausnahme von Daniel Heuer Fernandes. Aus Gründen, die wir jetzt hier auch schon genannt haben, muss man jetzt nicht nochmal wiedercoin, aber gerade in puncto Entwicklung, in puncto Erwartungen, auch in puncto Erwartungshaltung, wie ich so ein Spiel kämpferisch angehe, was die Laufleistung vielleicht auch betrifft, was das Zweikampfverhalten betrifft, fand ich das wirklich enttäuschend und für die gesamte Mannschaft ein Schritt in die falsche Richtung, wie ich es eben auch schon gesagt habe. Deswegen ist für mich die Mannschaft hier der Absteiger der Woche.
Nachvollziehbare Wahl. Bei mir persönlich ist, stellt sich halt gerade so dieses ein, okay, ich will jetzt die nächsten zwei, drei Spiele sehen und dann bin ich wahrscheinlich am selben Punkt wie du. Weil ich fahre immer nach dem Prinzip, eine Schwalbe macht noch lange keinen Sommer. Deswegen warte ich immer ab, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung, gibt dem Ganzen zwei, drei Spiele. Aber ich kann es total verstehen, weil es war ein Rückschritt. Das möchte ich hier nicht runterreden gerade an der Stelle.
Ja, und
Es war ein.
wir treffen ja auch hier Absteiger, Aufsteiger anhand eines Spiels. Also wir haben das ja schon häufig gehabt, dass es sich dann
Genau.
zwischen den Wochen auch geändert hat. Also ich finde es schon vertretbar.
Ja, nee, ich wollte jetzt gar nicht absprechen, dass es nicht vertretbar ist. Ich wollte einfach nur sagen, warum ich es nicht habe. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe einen Einzelspieler als Aufsteiger tatsächlich und das ist Ryan Philipp. Ich habe es eben schon angedeutet. Eigentlich ist er derjenige, der dieser Rückkehr von Vieira so ein bisschen zum Opfer gefallen ist. Vieira hat dann aber nicht überzeugt. Er kam dann rein in der 72. Minute und er wirkte als Einziger für mich so ein bisschen dann noch sehr bemüht nach vorne. Hat viele Flanken geschlagen, hat auf jeden Fall Dinge versucht. Es war natürlich dann auch nicht mehr wirklich sein Spiel, weil Augsburg sich dann auch sehr nach hinten gezogen hat. Und weil Vieira so schwach auf dem Flügel war, hat das für mich irgendwie unterstrichen, dass das gerade aktuell für Ryan Philipps Position ist. Und dass er auf jeden Fall einer der drei Spieler da vorne drin sein muss. Man kann sich immer streiten, ob er dann auf den rechten Flügel muss oder ob man nicht vielleicht sogar überlegt, ihn und Königsdörfer zu tauschen. Ich glaube, das Abendblatt unter anderem hat das in den Raum gestellt, jetzt nach dem Augsburg-Spiel, ob man mal Rajan Filip in der Sturmspitze ausprobiert, solange man im Winter noch nicht reagieren kann bis jetzt oder auf den Winter warten muss, um zu reagieren. Aber für mich hat er einfach oder ist einfach jetzt deutlich geworden, dass er einer der drei Spieler da vorne drin sein muss und dass dem HSV-Spiel ohne ihn schon was fehlt. Deswegen ist er für mich in diesem schlechten Spiel ein Aufsteiger tatsächlich. Dann würde ich sagen, Ben, ziehen wir mal ein Fazit. Was bleibt für dich jetzt hängen von diesem Spiel, außer dass wir sehr enttäuscht sind und dass es kein guter Auftritt war?
Ja, erstmal, dass der HSV jetzt aus den letzten 15 Punkten nur einen geholt hat. Das ist erstmal schwach. Und davon auch die beiden Spiele gegen Augsburg und gegen Wolfsburg sogar verloren hat, also da gar nichts mitgenommen hat, gegen Mannschaften, gegen die man schon mal hätte punkten können. Und ja, das momentan so dieser Cointoss, von dem wir auch immer gesprochen haben, was den Klassenerhalt angeht, da liegt die Seite momentan eher so auf, ja, ich sag mal, der Seite, die wir vielleicht nicht sehen wollen. Ich finde es ein bisschen schwierig, jetzt aber zu sagen, okay, man bricht komplett in Panik aus, dafür sind noch zu viele Spiele zu gehen. Aber ich finde jetzt so gerade nach dem Spiel, blickt man doch eher in eine ungewissere Zukunft als jetzt noch vor dem Spiel. Und gerade weil die Leistung eben auch so war, wie sie war, vielleicht gar nicht so, wegen des Ergebnisses. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht gegen ein ganz anderes Programm, gegen ein schweres Programm, gegen ein Programm, das auch, wenn man so auf die Rivalitäten guckt, die da so warten gegen Kiel und Bremen, wie auch immer das ausgeht, nach diesem Spiel wird die Stimmung eine andere sein. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ja, wir werden es miterleben.
Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die Sicherheit ist wieder weg, ne? Die man sich so ein bisschen auch als Fan geholt hatte aus den Wochen um Mainz und danach. Ich habe auch stehen, der HSV verliert bitter, aber verdient, ne? Man hat das Spiel an sich nach der schwachen Anfangsphase irgendwie in den Griff bekommen, fängt sich zu leicht den Konter, das hatten wir alle gesagt, ist danach nicht offensiv stark und man gibt halt wieder, das hast du auch schon gesagt, Punkte an einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ab und bleibt dadurch, das hatte ich vorhin schon gesagt, bleibt dadurch da drin stecken. Und schafft es auch nicht, irgendwie da einen Befreiungsschlag zu feiern. Und man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, die ganze Zeit, dass, ich da mal Wolfsburg jetzt mal aus, Heidenheim, Pauli und Mainz die ganze Zeit weiter verlieren werden. Irgendwann werden die auch ihre Punkte holen. Und wenn du nicht selber die Punkte holst, dann wird es halt irgendwann richtig gefährlich dann. Sowohl, und das mit der Stimmung hast du angesprochen, das werden jetzt richtig wichtige Wochen, glaube ich, für den weiteren Saisonverlauf, wie das jetzt weitergeht. Oder es werden richtig wichtige 7 Tage, sagen wir mal, von Stuttgart bis Bremen. Wie die Stimmung generell im Volkspark weiter ist. Und ja, also ich habe aktuell auch mehr Sorgen mit Blick auf die Mannschaft, weil halt, wie gesagt, jetzt auch gegen Augsburg die spielerische Leistung nicht gestimmt hat, nicht nur nicht das Ergebnis. Aber ähnlich wie du bin ich noch nicht am Panikmodus, einfach auch weil das Wintertransferfenster noch ist, weil ich dem Trainerteam noch einiges zutraue. Aber die Luft wird dünner. Ich glaube, so kann man es ehrlicherweise abschließen. Ich brauche noch deine Note, auch wenn die nicht gut ausfallen dürfte.
Ja, ich habe eine 5.
Ja, ich auch. Ich glaube, das war seit langem mal wieder wirklich ein richtig schlechtes Spiel und dann darf man das auch so sagen. Gut. Aber das Schöne ist ja beim Fußball immer, nach dem Spiel ist vorm Spiel. So, es kommt immer der nächste Gegner, es kommt immer das nächste Spiel, wo man sich irgendwie einreden kann, dass doch alles wieder gut wird. Und die nächste Möglichkeit hat der HSV am Sonntag um 15:30 Uhr gegen den VfB Stuttgart im Volksparkstadion. Wir haben schon vorher besprochen, Bent, wir werden tatsächlich beide vor Ort sein und wir können uns auf mucklige 8 bis 5 Grad Celsius freuen. Also,
Na,
das wird
siehste.
schön kalt. Das wird schön Hamburger Wetter, wenn die feinen Herren aus dem Süden kommen, aus Stuttgart. Spaß beiseite. HSV ist 14. mit 9 Punkten, hat nur noch 2 Punkte Abstand auf den Abstieg oder 3 auf den direkten Abstiegsplatz. Stuttgart wiederum, da sieht es ganz anders aus. Die sind 5. mit 22 Punkten, punktgleich mit dem BVB auf Rang 4. Aber du hast es schon angedeutet, haben eine Europapokalwoche vor sich, spielen jetzt heute, wenn ihr das hört, in der Europa League in Deventer bei den Go Ahead Eagles am Donnerstagabend. Was gibt es zur Bilanz zwischen beiden Vereinen zu sagen? Es gibt echt viele Spiele, was wieder darauf spricht, dass wir hier ein echtes Traditionsduell haben. 104 Spiele. 44 Siege für den HSV, 22 Unentschieden, 38 Niederlagen. Also auch, würde ich sagen, eine sehr ausgeglichene Bilanz, ein bisschen zugunsten des HSV, wo natürlich aber auch die früheren Jahre mit reinzählen. Unvergessen, wahrscheinlich für viele Hamburger eine schmerzliche Erinnerung, das letzte Aufeinandertreffen mit den Stuttgartern, die Relegation 2022, 2023 und keiner zieht wie Sonny Kittel, aber am Ende 1:6 nach zwei Spielen und du bleibst in der zweiten Liga aus Sicht des HSV. Was vielleicht Hoffnung machen könnte, ist eher die Statistik der letzten Liga-Begegnungen im Volkspark gegeneinander, auch wenn das natürlich eher mit einem Augenzwinkern gemeint ist, aber das letzte Bundesligaspiel im Volkspark gewann der HSV mit 3:1. Die Torschützen, vielleicht um ein bisschen Nostalgie zu wecken, Aaron Hunt, Philipp Kostic und Jan-Fiete Arp damals. Und auch in der zweiten Liga gewann der HSV das letzte Liga-Aufeinandertreffen im Volkspark deutlich sogar mit 6:2 in der Saison 19/20. Trainer damals beim VfB Stuttgart übrigens ein gewisser Tim Walter, der ja dann auch in der HSV-Historie in der jüngeren noch eine Rolle spielen sollte. Aber bleiben wir mal bei der Wahrheit. Es hat sich seitdem extrem viel geändert, gerade beim Standing der beiden Clubs. Stuttgart kommt hier als Europapokalteilnehmer, als Pokalsieger nach Hamburg und wird der klare Favorit sein. Da bringen auch die Erinnerungen an vergangene Triumphe nichts. Schauen wir noch kurz auf die Verletzten. Beim HSV keine Überraschung. Es sind die Langzeitverletzten Omari, Elfadli und Paulsen. Wobei bei Paulsen und Elfadli man ja zumindest positive Signale liest. Wie die dann einzuordnen sind, das wird die Zeit zeigen. Und man muss aufpassen, was mit Jean-Luc Dompé ist. Ne? Es gibt die Berichte mit den Achillessehnenproblemen und dass er wohl auf jeden Fall eins der drei Spiele, die jetzt stattfinden in den nächsten 7 Tagen, dann wie angesprochen von Stuttgart bis Bremen, verpassen wird. Ich würde aber alle meine Pferde darauf setzen, dass das gegen Kiel sein wird, ehrlicherweise. Also ich glaube, wenn der HSV es sich aussuchen kann, wird es gegen Kiel sein. Aber man muss das natürlich im Blick behalten, dass es sein kann, dass wir jetzt noch davon ausgehen, dass er spielt und dass er am Wochenende nicht spielt. Bei Stuttgart, und ich berufe mich jetzt hier auf Transfermarkt, weil ich bei Stuttgart natürlich nicht so sehr drin bin, sind es auch drei Langzeitverletzte, nämlich Ermedin Demirovic, der ja auch mal eine HSV-Vergangenheit hatte, Justin Diehl und Yannick Keitel. Und das sind auch wohl keine Überraschungen, weil es alles Langzeitverletzte sind. Also von den Leistungsträgern aktuell, die Form jetzt gerade halten in der Saison, ist auf jeden Fall keiner verletzt. Da dürfen wir uns auf ein volles Programm freuen, Bent, aus Stuttgart, oder?
Absolut. Ich meine, Stuttgart letzte Saison noch in der Champions League gewesen, amtierender Pokalsieger, du hast es angesprochen, kommt mit einer richtig guten Truppe nach Hamburg. Ne? Die Abgänge von Nick Oldermaat und Enzo Mio haben den Kader des VfB Stuttgart vor der Saison zwar schon geschwächt, den Status des Teams als eine potenzielle Top-5-Mannschaft in Deutschland aber nicht wirklich aufgehoben. Stuttgart, ich denke, das kann man so sagen, ist nach den Bayern und Dortmund der nominell drittschwerste Gegner, auf den der HSV in dieser Saison trifft. Der Kader ist auf den europäischen Vergleich ausgelegt, das haben wir schon besprochen, konkret auf die Europa League, in der der VfB Stuttgart in 4 Spielen 2 Siege und 2 Niederlagen verbuchen konnte. Wenn ihr die Folge hört, könnte das eventuell schon anders sein, weil, wie gesagt, am Donnerstagabend das Spiel in Deventer anstehen. Deswegen ist auch die neueste Ausstellung der Stuttgarter, die wir euch hier vorstellen, dann wahrscheinlich nicht mehr die neueste, wenn ihr die Folge hört, da die Anfangsformation aufgrund dieser Doppel- oder auch Dreifachbelastung, Stuttgart ist auch im DFB-Pokal noch dran, später unter der Woche gegen den VfB Bochum. Aber ohnehin mal wieder wechseln ist der Blick auf die Aufstellung gegen Dortmund. Das war das letzte Spiel der Stuttgarter in der Liga, eher eine kleine Handreichung und jetzt keine feste Prognose von uns, die wir sowieso nicht treffen können. Wie sollen wir das auch leisten? Wir können ja nicht mal genau sagen, wie der HSV am Wochenende gegen Stuttgart spielen wird. Gucken wir uns das kurz einmal an. Da sind ein paar Namen dabei, die, glaube ich, auch die allermeisten Fußballfans in Deutschland kennen müssten. Im Tor steht Nübel von rechts nach links in der Dreierkette. Also wir sprechen über ein 3-4-3, spielen Jeltsin, Chabot und Mittelstädt. Im Mittelfeld Asignon, Cema, Stiller und Liebeling und vorne drin Thiago Tomasch, Undav und El Hanous. Ja, wer momentan über den VfB Stuttgart spricht, der kommt an Dennis Undav nicht vorbei. Der 29-Jährige ist aufgrund einer Verletzung ein bisschen verspätet in die Saison gestartet, traf zuletzt aber wie bestellt. 6 Tore in 7 Einsätzen stehen für ihn zu Buche, davon gleich 3 gegen Dortmund am vergangenen Wochenende. Und einmal hat er im Europapokal auch getroffen. Undav ist ein Stürmer, der mit Ausnahme von Luftduellen vielleicht überall seine Stärken hat. Er hat einen guten Abschluss aus kurzer oder auch aus längerer Distanz, setzt seinen Körper gut ein, wie jüngst beim 3 zu 3 gegen Dortmund zum Beispiel, und hat so eine gewisse, ja, ich sag das mal, Genialität oder Originalität, was das Erkennen von Abschlusschancen angeht. Da kann man sich das zweite Tor, glaube ich, das er gemacht hat gegen Dortmund mal angucken. Eigentlich aus einer Szene, in der, glaube ich, viele nicht aufs Tor geschossen hätten, und der Ball geht dann rein. Auf ihn wird natürlich zu achten sein, ne? Ich glaube, das ist auch von vornherein klar gewesen. Ein weiterer, wie ich finde, sehr interessanter Spieler am Stuttgarter Kader ist, wie gesagt, Bilal El-Hanous, den Stuttgart von Leicester City ausleiht und der ist im Mio-Ersatz wirklich sehr gut eingeschlagen ist. El-Hanous hat in der Liga, im Pokal und auch in der Euroleague bereits Torbeteiligung für die Stuttgarter vorzuweisen und ist ja, also der Typ flinker Zehner, flinker Linksaußen, der auch Tore schießt. Also ein Spielertyp, der dem HSV auch so ein bisschen abgeht. Ne? So eine Torgefahr aus der zweiten offensiven Reihe. Er bildet für Stuttgarter Gegner auch so einen gefährlichen Gegenpart zu Undaf, weil er, wie gesagt, dieser vorletzten Linie kommt, auch immer wieder vorne reinstößt, für Torgefahr sorgt. Und den im Griff zu behalten, wird, denke ich, vor allem eine Aufgabe für, ja, wahrscheinlich für Rembeck sein, ne? Also für so einen eher defensiv ausgerichteten Mittelfeldspieler. Und das ist, denke ich, schon eine harte Aufgabe. Sein defensiver Partner, also defensiverer Partner auf der Mittelachse, ist Angelos Stiller. Wie Undaf, einziger Nationalspieler, der zuletzt aber nicht mehr nominiert war. Stiller hat seine Fähigkeiten im Spielaufbau und im Passspiel. Er ist so ein Spielertyp, der mit einem klugen Ball gleich für richtig Alarm im Gegner sorgen kann. Und der auch gute Distanzschüsse aufweist, zum Beispiel bei Freistößen. Also das kann man vielleicht mal versuchen zu vermeiden dann auch in so einem Spiel, wenn du weißt, da ist einer, der kann dir dann auch mal einen Knick hauen, dass man guckt, dass man vielleicht so ab der, weiß nicht, so ab 20 Meter vom Tor, wenn es nicht sein muss, dann auch keinen Freistoß mehr verursacht, der dann zu einem direkten Freistoß wird, weil da ist Stiller wirklich gefährlich. Ja, wer auch immer im Hamburger Mittelfeld spielen wird, wird dann auch gefordert sein, Stiller als so den Motor des Stuttgarter Spiels so ein bisschen die Lust am Spielen zu nehmen. Auf wen kann man noch achten? Kapitän des Stuttgarters, Atakan Karasor, ein ehemaliger Kieler, der jetzt aber auch nicht immer spielt oder nicht immer gespielt hat, auch wenn er der Kapitän ist. Andere Kapitäne in dieser Saison waren schon Undaf, der angesprochene, und eben Chabot dann als Innenverteidiger, der mit der Binde aufgelaufen ist. Ja, vielleicht erstmal so viel zum Stuttgarter Kader, Tim.
Ja, du sagst es, da kommt echt einiges und auch echt einige sehr gute Spieler. Die drei zu nennen, aber auch der Rest der Mannschaft ist wirklich deutlich besser als das, was beim HSV rumläuft, wenn wir uns ehrlich machen. Das bringt natürlich auch einige Gefahren mit sich, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Einmal, Stuttgart ist eine Mannschaft, anders als Augsburg zum Beispiel, die auf Ballbesitzfußball ausgelegt ist. Die haben da viele Möglichkeiten, was sie machen. Ein Beispiel, was ich hier aufgeschrieben habe, ist, dass die Außenverteidiger immer wieder ins Zentrum rücken. Das sieht man auch bei anderen Ballbesitzteams im modernen Fußball immer häufiger. Das hat natürlich den Vorteil, dass der VfB dort eine Überzahl kreieren kann und mehr Spieler hat als der HSV, was wiederum dazu führen kann, dass Stuttgart in der Lage ist, das Spiel zu kontrollieren, während der HSV überhaupt Probleme bekommt, an den Ball zu kommen. Und das ist das Stichwort: Wenn du den Ball nicht hast, kannst du keine Tore schießen. Während Stuttgart eine Mannschaft ist, die über ein sehr starkes Kurzpass- und Kombinationsspiel verfügt, viele kurze, genaue und Pässe bespielen und sich auch sehr flexibel bewegen. Die Außenverteidiger sind da nur ein Beispiel. Und du hast es genannt, mit Angelo Stiller und El-Hanous haben sie da echt zwei Spieler, die auch für die kreativen Momente sorgen können in so einer flexiblen Rotation. Und der HSV muss hier echt eisern verschieben und aufpassen, dass er nicht leicht auseinandergezogen wird und dass besonders die Räume zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld nicht zu groß werden lassen. Du hast es schon angedeutet, Nikolai Remberg könnte da eine wirklich entscheidende Rolle zufallen. Wenn der seinen Job nicht gut macht oder einen schlechten Tag hat, kann Stuttgart hier echt Möglichkeiten, die Räume zu nutzen. Stuttgart ist aber auch auf der anderen Seite eine Mannschaft, die, wenn im eigenen Ballverlust den Gegner sehr hoch anläuft, sehr aggressiv presst, versucht schnell wieder im Ballbesitz zu kommen. Und das kann natürlich auch für den HSV gefährlich werden, wenn man dann mal einen Ballgewinn hat, dass man den Ball wieder extrem schnell verliert und deswegen so gar keine Spielkontrolle entstehen lässt und Stuttgart einfach Angriff für Angriff in der eigenen, in der Gegner oder in der eigenen Hälfte aus HSV-Sicht fährt und irgendwann ist dann halt mal die Lücke offen. So, da muss der HSV natürlich enorm aufpassen. Die letzte Gefahr, die ich mitgebracht habe, da kommen wir gleich zur Überleitung. Ben, könnte aber auch gleichzeitig eine Chance für den HSV sein, da hole ich dich schon mal gleich mit ins Boot. Denn Stuttgart ist eine Mannschaft, defensiv gegen den Ball, die extrem gut das Zentrum verdichtet. Ich würde sagen, sie sind da eine der Mannschaften in der Bundesliga, die das am allerbesten machen, in meiner Wahrnehmung. was aber Räume auf Außen bringt. Und da kommst du jetzt ins Spiel.
Genau, wir sprechen kurz über die Chancen, vielleicht einmal vorab, das haben wir auch gerade im Vorgespräch gesagt. Der HSV kann diese Chancen nur dann wirklich aktivieren, wenn er sich selbst halt auch steigert. Ne? Also der HSV, heute gegen Augsburg gespielt hat, hat wahrscheinlich kaum Chancen gegen VfB Stuttgart, muss man leider sagen. Beziehungsweise wenn der HSV so auftritt wie gegen Stuttgart, wird es der VfB sehr einfach haben, gegen den HSV zu gewinnen. Trotzdem, der VfB ist nicht mehr so hundertprozentig gut, wie das auch in der vergangenen Saison war. Es ist immer noch eine sehr gute Mannschaft, aber sie spielen, ja, sie sind, denke ich mal, eher ein Team, das jetzt eher um die Europa League als um die Champions League mitspielt. Und deswegen hat man natürlich gegen sie auch die eine oder andere Chance, selbst zu Torchancen zu kommen. Und ein Punkt, du hast es jetzt schon schön eingeleitet, ist eben nicht über die Mitte zu gehen, sondern sozusagen über die Außen zu überladen. Ne? Also da vielleicht so eine gewisse 2-gegen-1-Situation zu schaffen, schnell danach in Halbräume zu spielen, ist einfach über die Außen, über Dompe und vermeintlich Philipp, wer auch immer dann starten wird, zu versuchen und eben sich nicht auf dieses Spiel durch die Mitte einzulassen, denn dort ist der VfB wahrscheinlich qualitativ besser besetzt als der HSV. Was sind andere gute Chancen oder was sind andere mögliche Chancen? Sich daraus vielleicht ergebend, Umschaltmomente sofort zu nutzen. Ne? Also nicht zu stoppen, nicht erstmal zu warten, wieder hinten rumzuspielen, wie man es beim HSV leider zuletzt wieder häufiger gesehen hat, sondern wirklich beim Ballverlust, bei einem Ballgewinn Kommando nach vorne. Ne? Gerade dadurch, dass der VfB selbst auch eine Ballbesitzmannschaft ist und dann relativ hoch steht, kann es schon sein, dass sich dann hinter der letzten Abwehrreihe auch mal Räume ergeben. Komme zu meiner dritten Chance für den HSV wären dann eben auch lange Bälle, diagonale Bälle nach Ballgewinn zu suchen, gerade hinter die Abwehrspiel, gerade hinter die Abwehrlinie. Da kann man sich auch, ich sag mal so, in den letzten Spielen, gerade gegen Dortmund, mal so ein, zwei Szenen angucken. Die sind dann häufig auch über die Außen und dann in die Halbräume reingekommen, eben weil beim VfB sich dann doch auch Lücken ergeben haben. Eine letzte Chance ist eigentlich auch nur so eine potenzielle Chance, aber wenn wir nochmal das Thema Doppelbelastung aufmachen, die hat der VfB eben. Und der HSV hat in der Saison jetzt gegen zwei andere Mannschaften gespielt, die aus einer europäischen Woche Gegner des HSV waren. Das war einmal Mainz, die unter der Woche in der Conference League gespielt haben. Das Spiel hat der HSV deutlich gewonnen. Und Borussia Dortmund, die in der Champions League vorher gegen Manchester City verloren hatten. Und auch das ist ja für den HSV am Ende ein positives Erlebnis gewesen, muss man sagen. Vielleicht ist das auch so eine kleine Chance gegen eine, ja, etwas müdere. Niederlande sind jetzt nächstes jetzt nicht so die weite Auswärtsfahrt natürlich, aber die sind natürlich trotzdem unterwegs. Ne? Und die werden, ich weiß gar nicht, ob sie heute nochmal zwischenfahren. Wahrscheinlich ist es von Deventer nach Hamburg kürzer als von Deventer nach Stuttgart. Wissen wir jetzt auch nicht genau, aber wenn sie nochmal zurückfahren, sind die wahrscheinlich relativ viele unterwegs und das schlaucht natürlich irgendwo auch wenn man das gewohnt ist, dann irgendwann als Fußballer. Und ja, der HSV kann ausgeruht zu Hause spielen. Vielleicht ist das auch eine kleine Chance.
Ja, es ist schon ein Weg aus Stuttgart, ne, nach in die Niederlande. Also von Deutschland generell nicht, im Vergleich zu den anderen beiden Auswärtsfahrten, die die anderen beiden hatten im Europapokal. Aber ein Weg ist es schon. Deswegen kann ich es mir auch vorstellen, dass die zumindest in der Nähe von Hamburg nächtigen, irgendwo in Niedersachsen, und dann dort vielleicht trainieren und dann geht's weiter. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kommen wir doch mal zu den Mannen, die es richten sollen für den Hamburger SV. Tor überspringe ich wie immer. Da führt an Heuer Fernandes kein Weg mehr dran vorbei. Wird dann auch eine Situation, die wir dann in der Winterpause mal betrachten müssen, wie es da jetzt weitergeht und wo auch wahrscheinlich dann die Nachrichtenlage uns generell zu zwingen wird, drauf zu gucken, weil bei Daniel Perez stehen die Zeichen ja aktuell eher auf Abschied. Ich glaube, an der Dreierkette ist gerade verletzungsbedingt auch nicht viel zu rückeln, oder?
Nee, lest sie doch mal vor.
Capaldo, Vuškovic, Torunariga. Ich glaube, das wird bei uns beiden so auf dem Zettel stehen.
Ja, bei mir steht es auf jeden Fall auch so. Ich glaube nicht, dass sie dieses Risiko mit El Fadli eingehen.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass Evgeny Fadli frühestens beim Derby, ich vermute, eher danach wiedersehen. Kommen wir jetzt zur Viererreihe davor. Auch da würde ich die Schienenspieler überspringen, weil wir, glaube ich, beide mit Guosso Leichtspieli und Muheim fahren.
Ja.
Ja, siehst du korrigierst mich nicht. Spannend wird es im Zentrum, Bent. Welches Duo stellst du auf gegen Stuttgart?
Als defensiven Part Remberg und als offensiven Part Vieira tatsächlich. Auch wenn er uns jetzt beiden gegen Augsburg nicht gefallen hat, aber er ist einfach der Spieler, der am Ball und auch was die individuelle Klasse angeht, am besten ist. Und er muss spielen, meiner Meinung nach.
Ich gehe mit, Vieira muss spielen. Ich habe auch Vieira und Remberg aufgeschrieben. Kommen wir noch zur Dreierreihe davor. Hast du auch Philipp, Königsdörfer und Dompé oder hast du wieder Glatzel?
Nee, aber ich ganz genauso.
Ja, sehr gut, dann sind wir uns da einig. Spannend wird es noch beim Ergebnis. Was tippst du nach Augsburg und mit den Vorzeichen?
Ja, ich habe hier schon mal gesagt, dass ich eigentlich keine Niederlagen tippe, also grundsätzlich nicht, außer es geht jetzt gegen Bayern. Deswegen, ich tippe 1-1.
Ja, sticht. Ich habe mir auch schwer getan, eine Niederlage zu tippen. Ich habe es in der jüngeren Vergangenheit schon mal gemacht hier im Podcast, aber auch immer nur mit schwerem Herzens gegen die wirklich absoluten Top-Top-Top-Teams. Und ich würde auch sagen, vielleicht, wenn alles gut läuft, ist wirklich ein Punkt drin, auf einen Sieg HSV zu tippen, traue ich mich nicht. Da die Hoffnung schminke ich mir ab, aber an den Punkt glaube ich immer noch.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, kommen wir noch kurz zum Ende, kurz zu Moin Mädels. Wir wollen natürlich auch kurz noch auf die HSV-Frauen gucken. Die HSV-Frauen holen am Ende etwas glücklich durch einen späten Elfmeter einen Punkt im Aufsteigerduell am letzten Freitag gegen Union Berlin, der sich aber irgendwie am Ende dann doch wie eine Niederlage anfühlt, weil gleichzeitig verlieren sie ihren Abstand auf die Abstiegsplätze. Denn Essen gewinnt ihr erstes Ligaspiel 1:0 im, ja, man kann schon sagen, NRW-Duell, Derby, weiß ich nicht, gegen Bayern 04 Leverkusen. Damit hat man jetzt nur noch 2 Punkte Abstand auf den direkten Abstiegsplatz. Klar, der Abstand zu Jena ist immer noch da, aber der auf Essen ist geschrumpft. Und bei Essen muss man jetzt natürlich im Blick behalten, ob die jetzt vielleicht ins Rollen kommen, dadurch, dass sie jetzt das erste Mal gewonnen haben und sozusagen das Fass angestochen ist. Ja, die Luft wird immer dünner für beide HSV-Mannschaften aktuell im Kampf um die Klasse, hat man das Gefühl. Jetzt ist erstmal Ruhe bei den Frauen. Es liegt daran, dass jetzt Länderspielpause ist. Die deutschen Frauen, die Nationalmannschaft kämpft jetzt um den Titel der Nations League gegen die Spanierinnen. Auch irrwitziger Modus, ne? Mit Hin- und Rückspiel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das Nations League-Finale bei den Frauen hat Hin- und Rückspiel. Hinspiel findet in Deutschland, in Kaiserslautern statt, Rückspiel dann in Spanien. Ich weiß aber nicht wo. Aber die UEFA macht auf jeden Fall alles, um dem Fußball eine Top-Bühne zu bieten. Und da geht es auch garantiert nicht ums Geld, würde ich vermuten. Und nach der Länderspielpause wird es dann nochmal wichtig für die HSV-Frauen, schon mal ein kurzer Vorausblick, weil dann geht es gegen Köln. Und warum wird das wichtig? Köln natürlich ein bisschen weiter oben in der Tabelle. Nicht deswegen, weil danach Back-to-Back-Auswärtsspiele bei Bayern, München und beim VfL Wolfsburg anstehen, bevor es dann vor Weihnachten in die Winterpause geht. Das ist schon ein toughes Restprogramm für die Hinrunde, sage ich jetzt mal, Bent, oder?
Ja, es sind dann auch wieder so Spiele, bei denen man im Vorfeld wieder lesen wird, auf diese Spiele haben wir uns sehr gefreut oder diese Spiele haben wir uns auch erarbeitet. Aber ist es denn im Grunde genauso wie bei den Männern, ne? Also der Vorsprung auf die rote Zone, der schmilzt so ein bisschen und dann hilft das am Ende auch nicht, wenn du irgendwie von Wolfsburg und Bayern eine Reise kriegst. Ja, vielleicht kann man sich so ein bisschen noch mit der Erinnerung an das Hinspiel gegen Augsburg, gegen Wolfsburg, Entschuldigung, so ein bisschen Hoffnung machen. Das war ja ein 3 zu 3 damals. Und ja, es ist Wahnsinn, wie schnell die Hinrunde da schon vorbei ist, ne? Also
Ja,
schon
vier
echt in
Teams
Sicht.
sind natürlich auch 4 Teams weniger in der Liga. Also es
Ja.
gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber du hast recht, die Liga ist auf jeden Fall schon schnell durchgegangen jetzt. Und ich würde sagen, man kann sagen, Alarmstufe Gelb gilt leider aktuell sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Das muss
Ja,
man auf jeden Fall
ne?
schon sagen.
So ein Hamburger Sport allgemein, ne? Bei St. Pauli läuft das auch nicht. Bei den Hamburg Towers läuft das richtig, richtig schlecht. Wer sich vielleicht irgendwie auch mal für Basketball interessiert. Aber wer weiß, es wird auch wieder in die richtige Richtung gehen. Da bin ich ganz, ganz zuversichtlich.
Wir bleiben optimistisch. Das ist doch ein guter Endpunkt, Bent. Wir bleiben optimistisch. Bedanken uns fürs Zuhören und würden sagen, wir drücken alle dem HSV am Sonntag die Daumen. Uns steht eine spannende Woche ins Haus, auch mit dem Pokalspiel und natürlich dem Derby, dem großen Spiel. Also es bleibt spannend im Volkspark auf jeden Fall. Es wird zumindest nicht langweilig. Das kann man auf jeden Fall positiv vermerken. Und wenn du nichts mehr hast, Bent?
Ne, uns wird es wahrscheinlich dann auch einmal mehr geben, ne? Wenn ich
Ja,
mir so die Spieltaktung
das wird so sein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Es wird wahrscheinlich auf zweimal eine Halbzeit HSV hinauslaufen, aber das ist da auch. Es gibt Schlechteres im Leben, würde ich sagen.
Absolut.
Gut, dann würde ich sagen, das war für diese Woche eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.